Wer die Gleichnisse in Matthäus 13 nur als schöne Bilder oder Lehrstücke liest, verpasst ihre Sprengkraft. Jesus beschreibt darin nicht eine ideale Welt, sondern die gemischte Wirklichkeit der Christenheit, Gottes verborgenes Wirken inmitten von Verfälschung und das ernste Ende dieses Zeitalters. Gleichzeitig öffnet er einen Blick auf die Würde der Gemeinde als Perle und Schatz Gottes und auf unseren Auftrag, Schrift und Leben so zu verbinden, dass andere daraus geistlich gespeist werden. Schatz und Perle, wie Gott mitten in der Christenheit das Echte hervorbringt. Wenn der Herr nach den ersten vier Gleichnissen in Matthäus 13 von einem Schatz im Acker und von einer kostbaren Perle spricht, öffnet sich ein neuer Blick auf die Christenheit. Zuvor sahen wir das Feld mit Weizen und Scheinweizen, den Senfbaum, in dessen Zweigen sich Vögel niederlassen, und den Sauerteig, der das ganze Mehl durchsäuert, ein gemischtes, zwiespältiges Bild. Nun aber lenkt Christus den Blick auf das Verborgene, auf das, was Gott inmitten dieser widersprüchlichen Christenheit wirklich gewinnt, einen Schatz, verborgen im Acker, und eine Perle, herausgenommen aus dem Meer. Der Acker ist die Welt, der Schatz ist nicht der einzelne Gläubige, sondern die Gesamtheit der kostbaren Steine, die Gott für seinen Bau vorbereitet, Menschen, die durch Erlösung und innere Umwandlung nicht mehr bloß Staub der Erde sind, sondern wie Edelsteine den Glanz seines Wesens tragen. Die Perle dagegen entsteht nicht im Feld, sondern im Meer, in jener von den Nationen symbolisierten, unruhigen und von Satan beeinflussten Welt. Sie bezeichnet die Gemeinde als etwas Neues, das aus Leiden hervorgeht, geformt aus dem, was zunächst fremd und bedrohlich war. In der Wiedererlangung des Herrn haben wir den Schatz und die Perle. In den ersten vier Gleichnissen begegnen uns der Weizen, das Unkraut, der Senf und der Sauerteig. Wir sind nicht das Unkraut, sondern der Weizen und das feine Mehl. Doch in der Wiedererlangung des Herrn genügt es nicht, einfach nur Weizen oder feines Mehl zu sein. Wenn wir lediglich Weizen oder feines Mehl sind, werden wir nicht zufrieden sein. In der Wiedererlangung des Herrn gibt es auch eine Perle und den Schatz, die kostbaren Steine. In seiner Wiedererlangung muss der Herr eine Gemeinde haben, die rein, fest und echt ist wie eine Perle. In der Offenbarung wird dieses Bild vollendet, wenn das neue Jerusalem als Stadt mit Mauern aus Edelsteinen und Toren aus einer einzigen Perle beschrieben wird. Über die Tore heißt es, und die 12 Tore waren 12 Perlen, jedes einzelne der Tore war aus einer Perle, und die Straße der Stadt war reines Gold wie durchsichtiges Glas. Der Eingang in die Stadt, der Anfang des göttlichen Lebens, führt durch eine Perle, der Ausdruck der Stadt, ihre Mauer, besteht aus Edelsteinen. So stehen Perle und Schatz zusammen für Anfang und Ausdruck des Werkes Gottes, die Geburt eines neuen Lebens aus der Welt heraus und die Formung dieses Lebens zu einem Bau unter der Herrschaft Gottes. Christus selbst erscheint in den Gleichnissen in zwei Gestalten, als Mensch, der den Acker kauft, und als Kaufmann, der die Perle erwirbt. Er kauft als Mensch die ganze Erde um des Schatzes willen und handelt als göttlicher Kaufmann um der einen Perle willen. Der Preis ist sein eigenes Leben, sein Kreuz, sein Hineingehen in die Tiefen der Erde und in die Fluten der Gottverlassenheit. Wer erkennt, wie hoch Gott seine Gemeinde einschätzt, lernt seine eigene Existenz neu sehen, als Teil eines Schatzes, den der Herr mit Freuden um jeden Preis sucht, und als Glied einer Perle, deren Klarheit und Reinheit sein eigenes Leiden widerspiegelt. In dieser Erkenntnis liegt stille Ermutigung, mitten in aller religiösen Verwirrung sieht Gott das Echte, und er gibt nicht ihr Ruhe, bis sein Schatz ans Licht tritt und seine Perle in ihrer Schönheit erkennbar wird. Und die 12 Tore waren 12 Perlen, jedes einzelne der Tore war aus einer Perle, und die Straße der Stadt war reines Gold wie durchsichtiges Glas. Wer sich von den Bildern des Schatzes und der Perle treffen lässt, beginnt, die eigene Geschichte nicht mehr nur von den Brüchen, Irrwegen und der Mischung der Christenheit her zu lesen, sondern von Gottes verborgener Suche nach dem Echten. Es entsteht eine leise, aber beharrliche Sehnsucht, nicht bei der bloßen Tatsache der Rettung stehen zu bleiben, sondern sich vom Herrn so formen zu lassen, dass etwas Beständiges, Lichtes und Unverfälschtes hervorkommt. Die Gleichnisse laden dazu ein, das eigene Gemeindeverständnis zu vertiefen. Gemeinde ist dann nicht zuerst Organisation oder Prägung, sondern Gottes kostbare Errungenschaft, für die Christus das Feld erkauft und die Perle gewonnen hat. In dieser Sicht kann selbst ein äußerlich unscheinbares Gemeindeleben kostbar werden, als Ort, an dem Gott seinen Schatz aus der Erde hebt und den Glanz seiner Perle sichtbar werden lässt. Wer so denkt, wird nicht leicht zynisch über die Christenheit urteilen, sondern inmitten allen Versagens das leise Wirken Gottes achten und innerlich bereit sein, sich mit allem, was er ist, in diesen Schatz hineinnehmen zu lassen. Die Perle als Leben, der Schatz als Lebenswandel unter der himmlischen Herrschaft. Perle und Schatz stehen nebeneinander, aber sie bezeichnen nicht dasselbe. An der Perle lässt sich ablesen, was wir durch Christus geworden sind, am Schatz wird deutlich, wie dieses neue Sein sich unter der himmlischen Herrschaft ausdrückt. In Bezug auf das Leben sind die Gläubigen eine Perle. Eine Perle entsteht im Verborgenen, in einer Wunde, die in der Muschel entstanden ist. In diese Wunde dringt etwas Fremdes ein, Schicht um Schicht lagert die Muschel ihre Substanz darum, bis aus Schmerz und Reizung ein geschlossener, glänzender Körper entsteht. So ist das Leben der Gemeinde aus dem Leiden Christi hervorgegangen. Im Gespräch mit Nikodemus macht der Herr deutlich, dass dieses Leben nicht aus religiöser Anstrengung stammt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Königreich Gottes nicht sehen. Wer von oben geboren ist, ist aus der See der Nationen herausgenommen und trägt etwas von der verborgenen Geschichte des Kreuzes in sich. Die Gemeinde ist unser Leben, und das Königreich ist unser Lebenswandel. Als Gemeinde sind wir aus der von Satan verdorbenen Welt wiedergeboren worden. Doch wir sind nicht nur die Perle für den Anfang, den Eingang, sondern auch der kostbare Stein für den Ausdruck. Dies bezeichnet unser Leben unter der himmlischen Herrschaft. Das ist das Königreich. Der Schatz dagegen spricht von unserem Lebenswandel, von der sichtbaren Form, die dieses Leben annimmt, wenn es unter die himmlische Herrschaft kommt. Im Herzen des Menschen liegen von Natur aus Stein und Dornen, Härte und geteilte Interessen, wie der Herr im Gleichnis vom vierfachen Ackerboden beschreibt. Wenn sein Wort auf solche Böden fällt, wird es entweder oberflächlich empfangen, durch Verfolgung erstickt oder durch Sorgen und den Betrug des Reichtums verdrängt. Doch wo das Herz durch sein Wirken gepflügt, gelockert und gereinigt wird, kann Gott aus irdischem Stoff etwas Dauerhaftes formen. Die Edelsteine, die im Schatz angedeutet und in der Stadtmauer des neuen Jerusalem entfaltet werden, sind Menschen, in deren Alltag sich Gottes Wesen in Geduld, Treue, Wahrheit und Barmherzigkeit abzeichnet. Der Satz, die Gemeinde ist unser Leben und das Königreich ist unser Lebenswandel, gewinnt so Kontur, als Gemeinde empfangen wir die Perle des neuen Lebens, im Königreich lernen wir, wie dieses Leben konkret aussieht, im Umgang mit Geld, in Beziehungen, im Verborgenen unserer Motive und im Umgang mit Widerstand. Wenn Christus in der Bergpredigt von einem armen Geist, einem reinen Herzen und von denen spricht, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, skizziert er nicht eine moralische Hochleistung, sondern den Charakter des Schatzes, den er aus Menschen formt, die Perle empfangen haben. Wer sich innerlich an den Anfang erinnert, an die unverdiente Wiedergeburt, an das Geschenk des Lebens, wird bewahrt, sich im Schatz zu rühmen. Wer zugleich die Ernsthaftigkeit der Königreichsworte ernst nimmt, spürt, wie notwendig es ist, dieses Leben nicht zu ersticken. So wächst eine stille Bereitschaft, sich der Herrschaft Christi im Kleinen zu öffnen, im Wissen, was der Herr in uns zum Ausdruck bringt, ist nicht etwas Zusätzliches zur Perle, sondern die Entfaltung derselben Wirklichkeit. Gemeinde und Reich werden dann nicht gegeneinander ausgespielt, sondern als zwei Blickrichtungen auf ein und dasselbe Geheimnis gesehen. Gott schenkt neues Leben und ordnet dieses Leben unter seine Herrschaft, damit es Gestalt gewinnt. Darin liegt eine leise, aber kräftige Ermutigung. Wer im eigenen Inneren die Spannung kennt zwischen dem, was er in Christus ist, und dem, was er täglich lebt, muss nicht resignieren. Die Gleichnisse erinnern daran, dass Gott beides sieht, die Perle, die er bereits in uns gelegt hat, und den Schatz, den er noch ans Licht bringen will. Wo der Blick auf das geschenkte Leben nicht verloren geht, wächst Vertrauen, dass auch der Lebenswandel nachziehen kann. Und wo der Alltag mit all seinen Bruchstellen und Unstimmigkeiten nicht verdrängt wird, sondern vor Gott gebracht wird, entsteht Raum, in dem der Schatz geformt wird. So kann langsam die Erfahrung reifen, dass das Leben, das Gott schenkt, auch die Kraft in sich trägt, den Charakter und den Stil unseres Lebens zu prägen, nicht in einem Schlag, sondern in einer Geschichte unter der stillen, aber realen Herrschaft des Himmels. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Königreich Gottes nicht sehen. Die Unterscheidung zwischen Perle und Schatz hilft, einseitige Sichtweisen zu vermeiden. Wer nur die Perle betont, läuft Gefahr, das geschenkte Leben von seinem Ausdruck zu trennen und das eigene Verhalten zu verharmlosen. Wer nur den Schatz sieht, kann in einen moralischen Aktivismus geraten, der das Evangelium in eine Leistungsreligion verwandelt. In der Spannung beider Bilder liegt ein heilsames Gleichgewicht, Dankbarkeit für das, was Gott bereits in Christus geschenkt hat, und Bereitschaft, sich in konkreten Bereichen formen und korrigieren zu lassen. So kann das Bewusstsein wachsen, dass jeder unscheinbare Schritt, ein versöhnendes Wort, eine stille Entscheidung zur Wahrheit, ein Verzicht auf Selbstdarstellung, Teil einer größeren Geschichte ist, Gott formt seinen Schatz. In dieser Perspektive verliert auch ein unspektakulärer Alltag an Beliebigkeit und wird zu einem Feld, auf dem die Perle des neuen Lebens ihren Glanz im Sichtbaren entfalten darf. Das Netz und der schriftgelehrte Hausvater, ernstes Gericht und reiche Schatzkammer. Am Ende der Gleichnisreihe in Matthäus 13 zieht das Bild vom Netz den Horizont weit auf. Während die ersten 6 Gleichnisse das innere Geschehen in der Christenheit beleuchten, vom verborgenen Wachstum des Weizens bis zum verborgenen Schatz, wendet sich das 7. Gleichnis der Welt der Nationen zu. Ein Netz wird ins Meer geworfen und sammelt von jeder Art. Das Meer steht in der Schrift oft für die unruhige Welt der Völker, das Netz, das alles einsammelt, weist auf eine umfassende, unausweichliche Begegnung der Menschheit mit Gottes Anspruch hin. In der Offenbarung wird davon gesprochen, dass ein Engel das ewige Evangelium trägt, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind, und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk. Dieses Evangelium fordert, fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Es ruft nicht zuerst in die Gemeinschaft mit dem Sohn, sondern stellt die Völker angesichts des kommenden Gerichts unter die Verantwortung, den Schöpfer statt antichristlicher Mächte anzuerkennen. Das Netz bezeichnet hier nicht das Evangelium der Gnade, das im Gemeindezeitalter gepredigt wird, sondern das ewige Evangelium, das in der großen Trübsal der heidnischen Welt verkündigt werden wird. Das Meer, in das dieses Netz geworfen wird, steht für die heidnische Welt, und jede Art bezeichnet alle Nationen, alle Heiden. Das Netzgleichnis deutet auf die Zeit hin, in der dieses ewige Evangelium die Völker erreicht und der wiederkommende Christus die Nationen richtet. Die Apostelgeschichte fasst diesen Ernst nüchtern zusammen. Gott hat einen Tag gesetzt, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Die Scheidung der Fische, die Guten in Gefäße, die Schlechten weggeworfen, entspricht der Scheidung der Nationen in Matthäus 25. Dort werden die Völker danach beurteilt, wie sie auf die geringsten Brüder des Königs reagiert haben. So wird deutlich, die Gleichnisse vom Sämann bis zum Sauerteig, vom Schatz und von der Perle betreffen das Schicksal der Gemeinde, das Netz richtet den Blick auf die übrige Welt. Die Gemeinde lebt daher nie folgenlos vor Gott, sie steht in einem größeren Zusammenhang, in dem Gott die Geschichte der Völker zu einem gerechten Ende führt. Unmittelbar nach den Gleichnissen vom Feld, vom Schatz und vom Netz fügt der Herr ein letztes Bild hinzu, den schriftgelehrten Hausvater. Ein Schriftgelehrter, zum Königreich der Himmel belehrt, gleicht einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Hier tritt eine andere Art von Ernst zutage, nicht der Ernst des kommenden Gerichts, sondern der Ernst der Verantwortung im Dienst am Wort. Ein solcher Hausvater kennt die alten Schätze der Offenbarung Gottes in 1. Mose, in den Propheten und Psalmen, und er hat zugleich die neuen Schätze der neutestamentlichen Ökonomie erkannt und erfahren. Er liest das Alte nicht gegen das Neue, sondern im Licht des Christus, der rote Faden beider Testamente ist. Wenn er das Alte hervorbringt, tut er es, um im Licht des neuen Christus sichtbar zu machen, wenn er das Neue hervorbringt, geschieht es in der Kontinuität der Geschichte Gottes mit seinem Volk. In den neutestamentlichen Schriften wird sichtbar, wie diese Verbindung von Neuem und Altem konkret aussehen kann. Paulus, tief verwurzelt in der Tradition Israels, liest die Opfer und Ordnungen des Alten Bundes als Hinweis auf den allumfassenden Christus und entfaltet zugleich, was es heißt, in diesem Christus zu leben. Dass seine Briefe nicht nur leichte Kost sind, verschweigt die Schrift nicht, es gibt einige Dinge, die schwer zu verstehen sind, die die Ungelehrten und Ungefestigten zu ihrer eigenen Zerstörung verdrehen, wie auch die übrigen Schriften. Gerade darum wird die geistlich reife Verbindung von Schriftkenntnis und Lebenserfahrung so kostbar. Wo der Hausvater aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt, geschieht das nicht als intellektuelles Spiel, sondern als Dienst an Menschen, die in einer von Gerichten und Umbrüchen gezeichneten Welt Orientierung suchen. Die Gemeinde wird so zur Schatzkammer, aus der nicht nur Informationen, sondern Licht, Trost und Korrektur ausgehen. Relevante Schriftstellen: Matthäus 13, 47 bis 52, Matthäus 25, 31 bis 46, Offenbarung Kapitel 14 Verse 6 bis 7, Apostelgeschichte Kapitel 17 Vers 31, 2. Timotheus Kapitel 3 Verse 16 bis 17, 2. Pet. 3, 15 bis 16. Diese Wahrheit ermutigt dazu, vor dem Herrn still zu werden und neu zu sehen, wie sein Leben denken, fühlen und handeln von innen her prägt. Herr Jesus Christus, danke, dass du mitten in einer gemischten Christenheit eine kostbare Perle und einen verborgenen Schatz gewinnst. Du hast dein Leben gegeben, um uns aus der See dieser Welt herauszuholen und uns in ein neues Leben und in ein Leben unter deiner himmlischen Herrschaft hineinzustellen. Du kennst die Mischung, den Sauerteig und die Fassade, die uns umgeben, und du kennst auch die Unreife und Härte, die in unseren eigenen Herzen noch da ist. Wir bringen dir unser Leben und unser gemeinsames Zusammenkommen und bitten dich, dass du uns wie eine reine Perle ohne Mischung und wie Edelsteine formst, die dein Wesen widerspiegeln. Öffne unsere Augen für die Klarheit deiner Gleichnisse, damit wir wissen, wo wir stehen, wohin du uns führst und wie ernst dein kommendes Gericht über Gemeinde und Nationen ist. Lass in uns die Dankbarkeit über das empfangene Leben wachsen und zugleich die Sehnsucht nach einem Lebenswandel, der deiner himmlischen Verfassung entspricht. Schenke deiner Gemeinde Menschen, die wie schriftgelehrte Hausväter sind, reich in deinem Wort und tief in deinen Wegen, damit aus der Schatzkammer von Altem und Neuem viele im Königreich gestärkt werden. Bewahre uns im Vertrauen darauf, dass du, der die Geschichte lenkt, auch unser persönliches Schicksal in der Hand hältst und uns durch alle Prüfungen hindurch zu deiner vollen Herrlichkeit führen wirst. Amen. Von jeder Artikel.